Miegel und Stähle im Auftrag des Teufels, der Podcast.
Ausländische Straftäter und Abschiebung. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil der authentischsten, besten und spannendsten Podcast-Reihe überhaupt.
Im Auftrag des Teufels.
Gegenüber von mir sitzt Benedikt Stähle. Benni, um was geht's heute?
Heute geht es um das Thema, was aktuell auch die Medien beherrscht. Da haben wir ja letztes Mal schon versprochen, dass wir heute auch tiefen Einblick auch in unsere Mandantenstrukturen geben und aufzeigen wollen, wie das aus unserer Sicht tatsächlich ist, was da draußen abgeht und was aus unserer Sicht auch die Probleme dabei sind.
Es gibt nun mal einfach sehr, sehr viele spannende Themenkomplexe im Zusammenhang mit ausländischen Straftätern, ja. Sei es die Inhaftierung, offenen, geschlossenen Vollzug, die Abschiebung, wann, wie, warum wird jemand abgeschoben, wird überhaupt jeder abgeschoben oder gibt es sogar sowas wie Straftäter aus dem Ausland, also ausländische Straftäter, die eigentlich einen Freifahrtschein hier haben, weil sie einfach nie abgeschoben werden. Mhm. Da gibt es ja Sachen, Geschichten von Ausländern, die irgendwie dann auch wiederum als Zeugen oder als V-Leute für die Polizei agieren, dann einen Aufenthaltstitel bekommen, während sie noch aussagen. Es gibt Straftäter, die trotz Familie, trotz kleinster Straftaten im Rahmen von Geldstrafen schon abgeschoben werden. Also ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz große Vielzahl von spannenden Themen und vor allen Dingen auch, das Wichtige ist ja, dass wir den Leuten mal authentischen Einblick darin bieten, weil diese reißerischen Medienberichte mögen vielleicht erstmal spannend klingen, klar, aber wir wollen ja hinter die Kulissen gucken.
Genau, und ich glaube, dass wenige so tief dahinter blicken können wie wir in unserem Job. Und wir haben versprochen, dass wir auch Einblick in unsere, nicht in die Mandantenlisten, also keine Namen, sonstiges, aber wir haben uns mal die Mühe gemacht und unsere Mandantenlisten angeschaut aus den letzten Jahren, um mal so zu schauen, wie ist denn da so die Quote?
Richtig, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich glaube, die Quote ist gleich, oder?
Ja, das Einzige, was bei dieser, was da natürlich trügt ist oder wo wir nicht so detailliert sein können, wir müssen immer unterscheiden, sind es tatsächlich Ausländer, also haben die eine Staatsangehörigkeit, also keine deutsche Staatsangehörigkeit, oder sind es Menschen mit Migrationshintergrund, die allerdings vielleicht auch deutsche Pässe besitzen. Das können wir natürlich jetzt nicht so genau sagen, weil ich führe jetzt bei mir da keine Statistik, weil ehrlich gesagt, ist bei dir wahrscheinlich genauso, mich interessiert es 0,0, wo ein Mensch herkommt. Dann dürften wir diesen Job sowieso nicht machen. Also mir ist es völlig egal, aus welchem Land jemand kommt oder welche sexuelle Gesinnung oder sonstiges, ist mir alles wurscht. Aber auffällig ist es, ich sag's mal gleich von vornherein, wenn ich meine Mandantenliste anschaue, dann sind die deutschen Namen sehr, sehr in der Unterzahl, würde ich mal sagen.
Also ich hatte das, ich habe es übrigens wieder gemacht, ja, aber ich hatte in den ersten zwei Jahren, als ich Anwalt war, mich noch keiner kannte und so, da habe ich Weihnachtskarten drucken lassen. Kennst du die, die man so verschickt? Ja. Und dann habe ich mir auch meine Liste in den ersten zwei, also mein erstes halbes Jahr und mein erstes ganzes Jahr als Anwalt, und dann habe ich mir die Listen angeguckt und dann habe ich überlegt, ja, wie viele Weihnachtskarten bestellst du denn, weil du willst jetzt auch kein Moslem eine Weihnachtskarte schenken. Ist ja auch, wenn es vielleicht anschließend respektlos, macht man halt einfach nicht, ne? Und dann habe ich geguckt und dann habe ich weiß nicht, wie viele Mandanten ich hatte damals, noch nicht so ganz viel, aber ich weiß noch, dass ich das kleinste Paket von 25, von 25 Weihnachtskarten bestellt habe, weil es einfach ausreichend war. Und ich glaube, davon habe ich wahrscheinlich 19 an die Justiz geschickt oder so. Das war halt, ist halt wirklich tatsächlich so. Ja. Ne, aber hat das was damit zu tun? Hat das was damit zu tun, dass man Ausländer ist und dann Straftaten begeht?
Nein, natürlich nicht.
Sondern warum ist es so signifikant höher, möglicherweise?
Ich habe da eine aktuelle Statistik auch mitgebracht, auf die können wir dann gleich eingehen, aus der Süddeutschen. Sehr spannendes Thema, die auch dem Ganzen so auf den Grund gehen, warum das so ist. Davor will ich noch kurz sagen, bei mir ist es ähnlich. Neulich kam meine Sekretärin auf mich zu und hat gemeint, neuer Mandant hat angerufen und sie war in der Lage, sofort den Namen auch zu schreiben. Weil in der Regel muss man da öfters nachfragen, weil die Namen doch schon teilweise sehr, sehr, anders sind und teilweise schwierig für unseren Sprachgebrauch zu schreiben oder auszusprechen. Oder neulich hatten jemand in der Kanzlei angerufen und mit dem Namen, der kommt halt nun mal unfassbar häufig vor, Mohammed oder Mohammed. Ja. Und dann musste die Sekretärin, glaube ich, 5 Nachfragen stellen, um zu erfahren, ist es ein bestehendes Mandatsverhältnis, neues Mandatsverhältnis, schreibt man es mit 2 M, mit einem A, und es gibt halt nun mal mehrere, ist es der Vorname oder ist es der Nachname, um herauszufinden, welcher unserer Mandanten das denn jetzt sein könnte, der anruft. Also so eine kleine witzige Geschichte dazu, aber vielleicht vorab noch ganz wichtiges Thema. Alles, was wir jetzt da sagen, ist ganz sicher nicht rassistisch gemeint, sondern wir wollen aber halt einen ehrlichen und offenen Einblick geben. Also wir sind die allerletzten, die ausländerfeindlich sind. Wie gesagt, dann könnten wir den Beruf sowieso nicht machen.
Ja, also das ist ganz wichtig, ne? Also das wirklich allerletzten, die ausländerfeindlich sind, sind wir beide. Das sieht man auch an unseren Beziehungen, die wir ja auch führen. Ne? Ja. Also wir sind ganz, glaub mir, wir sind ganz, ganz weit weg davon, ein Problem mit irgendeiner Art und Weise von Ausländern zu haben. Im Gegenteil, eigentlich machen wir sogar die meisten Witze über Deutsche.
Richtig, zusammen mit dem
anderen. Ja, genau. Es gibt auch leider genug, ja. Muss man ehrlich mal richtig, sagen. Richtig, also. Richtig, ja. Aber ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal die Statistik an, oder?
Ja, oder willst du davor mal verraten, wie hoch deine Prozentzahl ist?
Oh, also ich sag's ehrlich, wenn ich es in Prozent setzen würde, bin ich so bei 10% Deutschen.
Ja, ich habe auch in den letzten Jahren jetzt geschaut, dass 80-90% haben ich würde jetzt mal sagen, einen nicht deutschen Namen, würde ich jetzt auch sagen, bei mir in den letzten Jahren.
Ja, weil
es sind ja viele Mandanten, die wir jedes Jahr vertreten. Also es ist dann schon eine aussagekräftige Statistik. Also ich habe mir jetzt mal die letzten Jahre angeschaut, das sind weit über 1000 Namen oder 1000 Mandanten. Und da würde ich echt sagen, dass es so zwischen 10-20% maximal ein deutscher Name ist. Aber trotzdem sind es auch teilweise mit einem ausländischen Namen trotzdem Deutsche, das darf man einfach nicht vergessen. Die sind halt schon in der dritten Generation hier und haben halt trotzdem noch einen ausländischen Namen.
Was auch völlig in Ordnung ist. Ja, das schon, aber ich finde viel krasser daran, was du gesagt hast, dass du wirklich tatsächlich 1000 Mandanten pro Jahr hast. Also jetzt weiß ich, warum du diese.
Das wäre schön, ja. Nein, das wäre nicht schön, dann hätte ich keine Zeit mehr für die Familie.
Okay, gut, ja. Schauen wir uns mal an.
Aber man muss auch eins sagen, also man kann auch nicht pauschal sagen, dass der Ausländer einfach krimineller ist. Das ist einfach nicht so.
Nein, überhaupt nicht.
Das kann man so nicht sagen. Also es gibt mal vielleicht mal ganz wichtig, es gibt in jedem Land, in jeder Nationalität, gibt es gute Menschen, schlechte Menschen, Arschlöcher, sonstiges. Das ist in jeder Gesellschaft identisch. Und hier ist es, da kommen wir jetzt nämlich auch gleich drauf, das ist eine sehr interessante Statistik, ein sehr interessanter Artikel aus der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel Wie Migration das Land fordert. Und das ist ja genau gerade aktuell unser Thema, was ja ständig durch die Medien geht. Wir haben ja ständig diese Artikel, wieder ein Ausländer, der mit einem Messer zusticht und derjenige kann wieder nicht abgeschoben werden. Ich habe heute schon wieder irgendwas gelesen in der Bild-Zeitung, mit wie viele Mörder auf der Straße frei rumlaufen und lauter so Zeug. Das ist natürlich viel Politik dahinter, aber wenn man das hier mal liest, ist es schon echt schon krass. Also die sagen, dass, ich lese mal vor, dabei liegt der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland bei nur etwa 15%. Also 15% der Menschen in Deutschland sind Ausländer. Unter den 2,2 Millionen Tatverdächtigen, die deutsche Polizei bei Straftaten im Jahr 2023 ermittelt hat, waren 920.000 Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Das entspricht einem Anteil von 41,1%. Im Jahr vorher waren es noch 37,4%. So, jetzt haben die aber was rausgerechnet, was vielleicht auch Sinn macht. Rechnet man ausländerrechtliche Verstöße, wie etwa die illegale Einreise heraus, sind es noch 695.000 ausländische Tatverdächtige. Ein Anteil von 34,4%. Jetzt muss man aber berücksichtigen, wenn man sich das jetzt mal anschaut, 34,4% der Straftaten werden von Ausländern begangen. Aber nur 15% der Bevölkerung sind ja Ausländer. Deswegen kommen die hier auch zu dem Schluss. Grundsätzlich sind sich die meisten Forschenden auf dem Gebiet einig, dass der Schluss zulässig ist, Doppelpunkt. Migranten sind unter den Straftätern überrepräsentiert. Kriminologen haben dafür im Wesentlichen drei Erklärungsansätze. Und das ist spannend und das denke ich, das lese ich jetzt mal vor, ich denke, dass wir das bestätigen können. Erstens wandern gerade aus ärmeren Ländern wie Syrien, Afghanistan oder den Staaten Subsahara-Afrikas vor allem junge Männer nach Deutschland ein. Und junge Männer, gleich welcher Nationalität, geraten deutlich häufiger mit dem Gesetz in Konflikt als betagte Rentnerinnen. Zweitens ziehen nach Ansicht einiger Kriminologen eher sozial benachteiligte Menschen nach Deutschland, die dementsprechend ein höheres Risiko aufweisen, straffällig zu werden. Und drittens begehen auch Menschen, die kaum Perspektiven haben und in schwierigen Verhältnissen leben, eher Straftaten als andere.
Das heißt also, die Statistik sagt auch, mehr oder weniger arm gleich kriminell.
Ja, oder dass zumindest da ein weit höheres Risiko besteht. Ja.
Klar.
Und wahrscheinlich sogar auch schlechtere Bildung, mehr Kriminalität.
Ja,
du hast halt eine andere Perspektivlosigkeit einfach.
Finde ich beeindruckend, vor allen Dingen auch der dieser Anteil, wenn man sich das mal vor Augen führt und auch auslandsrechtliche Verstöße, auch Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und ähnliches, können ja unter Umständen Straftaten sein. Und wenn wir sagen, wir sind bei roundabout 40% der Straftaten, die von Ausländern begangen werden, 15% der deutschen Bevölkerung sind Ausländer, dann ist das natürlich krass.
Deswegen ist diese Debatte auch gerechtfertigt. Dass aber natürlich absolut. Auch viele, wir haben in Deutschland das Problem, dass man die letzten Jahre gewisse Dinge nicht mehr sagen durfte. Man wurde sofort in eine gewisse Ecke gestellt. Und jetzt werben viele Parteien damit, dass man es eben vielleicht doch wieder sagen kann. Und dadurch entsteht auch dieser Rechtsruck. Und die Medien steuern dem da ja auch ihren Teil dazu bei.
Also es ist eine Katastrophe in diesem Land, wie das funktioniert. Ich habe jetzt gerade einen Moment, ja, für jeden, der den Podcast ja öfter hört, ich habe immer meinen Moment, wo ich dann so ein bisschen an die Decke gehe und lauter werde und mich emotional reinstecke. Der ist,
dich wieder bremsen muss.
Genau, der ist jetzt, weil ich erkläre dir mal meine Erklärung. Ich sage dir mal meine Erklärung dafür. Mhm. Und ich selber, man kann sagen, ich komme aus Duisburg-Marxloh. Jeder kennt es ja eigentlich. Aber wenn die googelt mal Duisburg-Marxloh, Problembezirk, rechtsfreier Raum, was auch immer da in den Medien kursiert, wie man das da auch immer nennt, Polizei hat da nichts mehr zu sagen und so weiter und so. Da bin ich groß geworden, mit vielen aufgewachsen. Ich habe da im Laufe meiner Laufbahn als Anwalt natürlich auch viele vertreten, die ich aus der Kindheit kannte, mit denen ich groß geworden bin. Mhm. Und ich habe eine Sache leider auch in den Gerichten beobachtet, und das sage ich auch sehr, sehr häufig, und zwar das Problem ist die Gesellschaft. Das Problem ist, dass es unser Land nicht hinbekommt, nicht mal im Ansatz hinbekommt, so die Gesellschaft zu strukturieren, dass man sich nicht über materielle Werte profilieren muss. Ich erkläre es dir. Unseren Job, Benni, würde es nicht geben, wenn es keine Rolex, kein Gucci, kein Louis Vuitton geben würde. Der typische Kriminelle, der investiert ja nicht in Aktien, in Immobilienfonds oder spendet das Geld, sondern der geht hin, kauft jetzt allererstes eine Rolex, mietet sich dann ein teures Auto, kauft sich diese schäbigen Talerhorn-Umhängetaschen, ja, um das Trendwort nochmal reinzubringen, und geht dann raus. Warum macht er das? Als Statussymbol. Weil er denkt und er weiß auch, dass wenn ich jetzt mit einem Porsche und einer Rolex-Uhr irgendwo vorfahre, klassischerweise werde ich anders wahrgenommen. Mhm. Es ist so, es ist einfach so. So, als wenn ich jetzt mit einem Fiat und einer Swatch-Uhr komme oder mit einem Skoda und einer Fossilo oder was immer, dann wird man anders wahrgenommen. Und das Problem haben wir hier nach wie vor. Das Problem haben wir nach wie vor, dass die Leute immer noch diesen Geltungsdrang haben müssen. Und dann begehen die Straftaten, um das zu bekommen, was andere vielleicht eher haben, was ja nicht richtig ist. Aber die Motivation dahinter, gerade von klein, das sind ja nicht viele krassen, großen Mafia-Bosse dabei, sondern sind ja eher Kleinkriminelle. Ja. Sondern die Motivation von den Kleinkriminellen sind immer nur materielle Werte. Mhm. Und nimmt man das vielleicht mal weg, zeigt man mal, pass mal auf, egal was du hast. Du wirst überall gleich behandelt, im Restaurant wirst du gleich behandelt, in jeder Behörde wirst du gleich behandelt, du bist als Mensch so, wie du bist. Dann würde man das auch hinbekommen, dass das so ein bisschen sinkt und vor allen Dingen, dass man den Leuten mal das Gefühl gibt, du bist als Ausländer genauso viel wert, egal zu welcher Behörde, egal wohin du gehst, wie auch ein Deutscher.
Ja, es berichten extrem viele Mandanten, auch in den Gerichtsverhandlungen, dass sie immer das Gefühl oder oft das Gefühl haben, irgendwo diskriminiert zu werden.
Extrem, ja. Extrem. Und ich habe am Anfang, dann denkt man so, wenn es einer erzählt, denkt man so, ja gut, okay, ich meine, der erzählt hat so ein bisschen was übertreibt, aber es sind ja meistens die gleichen Sachen, die unsere Mandanten ankreiden, wie die Polizei mit denen redet als Beispiel, wie das Ordnungsamt mit denen redet, und das ist ja, die können ja nicht alle sich das Gleiche absprechen, die können sich ja nicht absprechen und uns das Gleiche erzählen, sondern das ist halt nochmal ein wahnsinniger Punkt. Natürlich auch der Punkt, dass Männer sowieso anfälliger für sowas sind. Natürlich auch der Punkt mit Armut und geringer Bildung. Natürlich auch, klar, weil es ist, das möchte ich mal kurz unterbringen. Also es ist ja nun mal einfach so, wer kein Geld hat, kommt nach Deutschland. Und wer Geld hat, der geht am besten raus aus Deutschland. Kann ja jeden verstehen, der raus aus Deutschland geht. Aber wer kein Geld hat, geht nach Deutschland. Sind ja, die
wenn
hier?
Wenn du unseren Steuersatz anschaust, dann fragt man sich das schon oft, was man hier macht.
Ja, und wofür zahlen wir so viel Steuern? Mhm. Egal, anderes Thema. Damit machen wir mal 10 Podcast-Folgen, wo ich mich darüber aufrege, dass ich für nichts Geld bezahle. Aber wenn du dir mal vorstellst, da kommt ein Ausländer also nach Deutschland, hat kein Geld, wird schlecht behandelt, sieht dann aber, wenn ich Geld habe, werde ich wahrscheinlich anders behandelt. Und was macht er dann? Vielleicht, der hat ja im Zweifel ja gar kein Niederlassungserlaubnis, also darf auch nicht arbeiten. Was macht er dann was anderes, um an Geld zu kommen, um anders wahrgenommen zu werden?
Da gebe ich dir recht.
Ne?
Da gebe ich dir recht, aber es fehlt noch eine Komponente, meine ich. Du hast offensichtlich, was ja auch gerade durch die Medien geht und was ich schon auch sehe, überproportional doch oft eine Gewaltproblematik.
Auch.
Und die ist meiner Meinung nach weniger auf materiellen Werte zurückzuführen, sondern auf eine andere, wie soll man sagen, Einstellung zu Gewalt. Also bestes Beispiel für mich ist immer, wenn du als Türke in der Türkei, als Afghan in Afghanistan, als Syrer in Syrien zu einem Polizisten hingehst und sagst, du Arschloch oder du oder ich deine Mutter oder sonst was, dann schlagen die dich halbtot. In Deutschland machst du das und der Polizist sagt, so, jetzt schreiben wir eine Anzeige. Und dann kriegt der Monate später als Beispiel eine Geldstrafe. Deswegen, ich kriege das sehr oft mit, die empfinden das, was hier passiert, teilweise als, oder empfinden uns oder unser Rechtssystem teilweise als schwach. Und es verleitet dann natürlich auch, das ein bisschen als rechtsfreieren Raum.
Und das Risiko einzugehen auch.
Auch das Risiko einzugehen, weil was hast du denn zu verlieren? Wenn du als Flüchtling hierher kommst und die sperren dich ein, sitzt hier in Haft, okay, die Haftbedingungen sind jetzt auch nicht so toll, aber es ist teilweise ein besseres Leben als in Afrika. Zu mir hat mal einer, ich habe ganz am Anfang hatte ich ja auch ein paar Pflichtverteidigungen, da hat man dann oft eben auch mit Flüchtlingen oder sonst was zu tun gehabt. Und hat einer mal zu mir gesagt, als er in Afrika mit einem gesprochen hat und der ihm erzählt hat, dass bei uns in Europa oder gerade in Deutschland Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt, das war für den unvorstellbar.
Krass.
Die verdursten dort teilweise, die hungern, das war für den nicht nachvollziehbar. Der hat gesagt, ihr lebt in einem Paradies. Und noch krasser hat er dann gesagt, als er dann noch gehört hat, dass wir in Deutschland mit Trinkwasser unsere Toiletten spülen, hat der gesagt, ihr lebt im absoluten Luxus.
Krass.
Und das musste man aus der Sicht von denen sehen. So, und dann kommt der hierher, dann haben die das Problem, dass sie die Sprache nicht können, dass sie sich hier zurechtfinden müssen, dass sie jung sind, teilweise ohne Familie. Ja, und dann müssen die sich hier in ihren Weg gehen. So, und dann kommen manche dann noch mit dem Thema Alkohol in Kontakt, was sie aus der Heimat nicht kennen, weil es da verboten ist, vertragen das dann nicht, hängen dann mit weiteren jungen Leuten rum. So, und dann, was hast du zu verlieren?
Das ist krass, was du gerade gesagt hast, dass auch man hängt da mit weiteren Leuten, jungen Leuten.
Und deswegen, entschuldige ganz kurz, deswegen ist die Haft für den nicht so belastend. Da geht es ihm besser, da habe ich nachher eine sehr, sehr krasse Geschichte dazu, geht es ihm besser teilweise als in seinem Heimatland, wo er herkommt.
Mhm. Ah, Wahnsinn.
Und wenn du ihn dann noch nicht abschieben kannst, weil er hier einen besonderen Schutzstatus hat, weil er in seinem Heimatland verfolgt wird oder sonstiges, was hat er zu verlieren? Er hat nichts zu verlieren.
Ja, krass. Jetzt erzähl bitte die Geschichte, jetzt kann ich nicht warten.
Die Geschichte kennst du noch gar nicht. Die ist.
Oh, ich liebe das. Eigentlich kennen wir alle Geschichten von krass. Uns.
Also ich will davor deswegen Folgendes sagen. Ich bin der Meinung, wenn du die Flüchtlinge, die hier ankommen an der Grenze, wenn man die einzeln genommen hätte und denen gesagt hätte, bei uns gelten folgende Regeln. Ihr dürft hier euren Glauben offen ausleben, ihr habt Freiheiten, ihr müsst nur bitte die Sprache lernen und ihr habt euch an unsere Regeln zu halten. Sonst schieben wir euch sofort ab. Glaube ich, hätte man viel mehr in den Griff bekommen. Also ich habe dazu eine echt krasse Geschichte, die ist mir vor vielen Jahren passiert, als ich noch, da hat mich ein Kollege, kennst du auch, ein Freund von uns, hat mich gefragt, du Benni, du, ich habe da eine Verhandlung nächste Woche, kannst du die für mich wahrnehmen? Ich kann da nicht. Ja, gerne mache ich. Ist schon alles geklärt mit dem Richter. Der ist ein Ausländer, ich glaube ein Afghan oder Pakistani war das. Der saß schon mehrere Monate in Untersuchungshaft. Es ging um so eine sexuelle Belästigung. Und mit dem Richter ist schon ausgemacht, wenn der das zugibt und einräumt in der Gerichtsverhandlung, dann kriegt er eine Bewährungsstrafe und er lässt ihn raus. Und dann dachte ich mir, ja, ist ja eh schon erledigt, ist alles schon gemanagt. Dann komme ich dahin, lerne den Mandanten kurz kennen. Unten kennst du unten im Gericht in den Vorführzellen. Da kam aus dem Gefängnis dahin, mit einem Dolmetscher mit ihm gesprochen, war ein ganz netter Kerl, relativ jung. Und dann sind wir in die Verhandlung reingegangen und da ging es darum, der ist mit der Straßenbahn gefahren, der ist regelmäßig Straßenbahn gefahren. Das hat ihm total Spaß gemacht, hier alles anzuschauen und war natürlich begeistert als junger Mann, wie offen und freizügig die Frauen hier rumlaufen.
Wie alt war der?
Kannst du das noch erinnern? Der war, glaube ich, 23, 24 war der, glaube ich. Und da war der natürlich fasziniert, ein junger Mann. Und in seinem Heimatland die Frauen komplett verschleiert und hier zeigen die ihre Brüste, ihre Beine und sonstiges. Das war der natürlich begeistert, kann ich verstehen. Und dann fährt er mit der Straßenbahn und dann war da ein Mädchen in der Straßenbahn, das ein Dirndl getragen hat. Da war Oktoberfest oder Frühlingsfestzeit, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und die hat er halt die ganze Zeit angeschaut, die hat ihm gefallen. Und die hat dann einfach mal, als sie das gemerkt hat, freundlich zurückgelächelt. Aber jetzt nicht, um Interesse zu zeigen, sondern einfach nur hat halt gelächelt. Und er hat es sofort als Aufforderung verstanden, ist dann zu ihr hin, kannte die Sprache nicht und wollte ihr auf seinem Handy immer irgendwie was zeigen. Das hat man dann auf den Überwachungskameras gesehen von der Straßenbahn. Und wollte halt mit ihr irgendwie ins Gespräch kommen. Und es war so ein Bollywood-Video, wo Leute tanzen. Also offensichtlich wollte er sie zum Tanzen einladen oder sonstiges. Und sie hat immer, sie wollte ihm halt jetzt keinen direkten Korb geben, nicht unhöflich sein, sondern hat ihm halt lächelnd versucht zu erklären, dass sie kein Interesse hat. Das hat er völlig missverstanden, ist ja als er dann ausgestiegen ist, hinterher und hat angefangen, sie anzufassen.
Ach krass.
Das Mädchen hat dann irgendwann Panik bekommen, hat den nicht losbekommen und ist dann weggerannt. Und es haben Passanten gesehen, haben die Polizei gerufen und wurde eben der Mandant verhaftet. Und dann hat er in der Verhandlung gesagt, in meinem Land, wo ich herkomme, wo die Frauen komplett verschleiert sind, wenn mich da eine Frau anlächelt, dann ist es eine Aufforderung, die will mich. Der hat sich das nicht erklären können, dass das bei uns komplett anders ist. Das hat ihm auch keiner gesagt. Das heißt, natürlich ist es trotzdem strafbar, auch wenn er es in seiner Welt nicht wusste.
Er war im Verbotsirrtum schon fast.
Aber das hätte man ihm halt einfach mal erklären müssen. Du Junge, bei uns laufen die Frauen freizügig rum, das ist aber kein Freifahrtschein für dich. Und dann ist was richtig Krasses passiert. Es war eins der heftigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe in einer Gerichtsverhandlung und das auch noch in meiner Anfangszeit, wo ich noch nicht so erfahren war wie heute. Dadurch, dass es ja alles ausgedealt war mit dem Gericht, war das klar, da habe ich ihn dann reden lassen. Und dann am Ende gibt es ja immer die persönlichen Verhältnisse und da hat der Richter ihn angefangen zu fragen, ja, Sie, wann sind Sie nach Deutschland gekommen, warum sind Sie nach Deutschland geflüchtet? Und dann war seine Antwort, daneben war der Dolmetscher, der es also übersetzt hat, ja, ich hatte dort die falschen Leute kennengelernt. Da habe ich mir nichts dabei gedacht, lass ihn weiterreden. Fragt der Richter, ja, was heißt die falschen Leute? Dann redet er auf seiner Sprache etwas und der Dolmetscher wird plötzlich blass. Völlig blass.
Ja.
Und dann, was ist jetzt los? Der Richter, was hat er denn gesagt? Was hat er denn gesagt? Und dann sagt der Dolmetscher, ich möchte zum Beten gehen, ich möchte zum Beten gehen.
Was?
Und dann sagt der Richter so, hey, Sie können jetzt nicht zum Beten gehen. Sagen Sie mir, was der gesagt hat. Und dann übersetzt er, ja, er war bei Al-Qaida. Und dann sind alle dann, ich so, oh, stopp, wir müssen unterbrechen. Der Staatsanwalt, alle unterbrechen und sonst was. Dann bin ich mit dem raus in die Zelle hinter und habe mit dem Dolmetscher zusammen geredet. Der Dolmetscher war fix und fertig, der ist tatsächlich erstmal zum Beten gegangen.
Ach krass.
Und dann habe ich mit dem gesprochen, dann sind wir zurückgekommen und dann war der ganze Gerichtssaal schon umstellt. Da waren dann vom Sondereinsatzkommando Leute da, vom LKA und so weiter, weil die natürlich jetzt, ja, hockt jetzt hier ein Terrorist.
Ja, ja, klar. Und
dann hat der Richter natürlich gesagt, das muss jetzt geklärt werden.
Ja.
Ich kann den nicht rauslassen, wenn das ein Terrorist ist.
Ach, krass.
Und dann habe ich mit dem das alles besprochen und habe mich dann dazu entschieden, dass er wirklich seine Geschichte erzählt, weil die so krass war. Und dann hat er seine Geschichte erzählt. Und er ist am Ende auch rausgekommen, weil das LKA, die dann da waren, die konnten dann relativ schnell im System das alles nachvollziehen. Die wussten auch schon relativ viel. Der galt auch nicht als Gefährder, weil er diese Gesinnung nicht hatte.
Ja.
Und das war dann so, in seinem Land war der ein ganz armer Mensch. Und da kommt dann Al-Qaida, kommt zu den jungen Männern und sagt, hör mir zu, wenn du zu uns kommst, dann bezahlen wir dir Geld. Und die haben Familien zu versorgen und dann gehen halt die jungen Leute dahin und schauen sich das erstmal an. Völlig ungebildet, keine Ahnung, was das ist.
Ja.
Er dachte am Anfang, das ist eine tolle Organisation, da wird der Glaube gelebt und die helfen. Die tun ja vor Ort auch Gutes immer.
Stimmt, ganz kurz, die haben ja gar nicht den medialen Einblick da in ihren Dörfern, wie wir das ja haben.
Völlig, weißt du? In so einem abgeschiedenen Dorf in Pakistan oder Afghanistan, der wusste ja anscheinend gar nicht so richtig, was das ist und ist halt dann dahin gegangen, da hat er Geld verdient. Und dann, als er dort war, hat er gemerkt, oh oh, die sind doch nicht so toll. Die wollen uns, dass wir Bomben uns umschnallen und uns irgendwo in die Luft jagen. Und als er das gemerkt hat, ist er abgehauen vor denen, ist geflüchtet, hat es über die Grenze geschafft und dann hat Al-Qaida seinen Bruder als Geisel genommen und hat ihn gezwungen, zurückzukommen und den Bruder zu Tode gefoltert, als er zurückgekommen ist, als Bestrafung.
Und obwohl er zurückgekommen ist?
Er ist dann, also sie haben erst seine Mutter vergewaltigt, haben den Bruder als Geisel genommen, haben gedroht, dass sie ihn umbringen und dann ist er, als er dann hingekommen ist, haben sie als Bestrafung seinen Bruder umgebracht.
Gefoltert.
Gefoltert und vor seinen Augen umgebracht. Und er war dann fix und fertig und hat mir gesagt, ja, er wird hier zum Terroristen praktisch ausgebildet und er hat keine andere Wahl. Und dann hat das aber nach kurzer Zeit wieder geschafft zu flüchten und dann ist er nach Deutschland gekommen.
Alter.
Aber das war wirklich krass für mich, weil das war für alle, auch für den Richter, für alle war das ein Riesenproblem. Was machst du jetzt mit dem?
Ja, klar.
Du weißt, der ist von denen ausgebildet worden, du weißt nicht, sagt er genau die Wahrheit. Also das LK konnte relativ viel danach nachvollziehen, dass viele Dinge, was er so sagt, auch stimmen. Aber trotzdem, ich bin aus dieser, der wurde am Ende rausgelassen. Und dann dachte ich mir so, ja, was ist denn, dann liest du jetzt in 10 Tagen in der Zeitung, in der Innenstadt hat sich einer in die Luft gejagt.
Und es war der. Beklemmendes Gefühl.
Ja, natürlich ein beklemmendes Gefühl, da wusste ich anfangs gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Och, also man war dann so zwischen Mitleid und Angst, ne?
Genau.
Boah.
Genau. Der hat es dann gezeigt, weil sie ihn auch gefoltert hatten, der ganze Körper, wirklich,
Fanaten.
Von oben bis unten, mit den schlimmsten Namen, die du vorstellen kannst. Dieser junge Kerl, in der sein T-Shirt ausgezogen hat, das sah aus, das war wirklich, und das ist ja auch das, viele, die herkommen, die haben so schlimme Dinge erlebt und gesehen, ist doch klar, dass die teilweise einen wirklichen Dachschaden haben, einen psychischen, aufgrund dieser wie nennt man es, posttraumatischen Belastungsstörung und einen ganz anderen Bezug zu Gewalt haben.
Dieser Bezug zu Gewalt ist halt genau das krasse Stichwort. Also ich habe auch teilweise, also auch Leute aus, oder Mandanten gehabt, auch als ich noch Pflichtverteidigung gemacht habe, größtenteils Eritrea und auch diese afrikanischen Länder, also dunkelhäutige halt, die Narben haben am Rücken, am Bauch, am Körper, wo du denkst, wo kommen die denn her?
Ja.
Und dieser Bezug zu Gewalt, ja, wie sollen die den ablegen? Ist ja logisch, klar. Also das ist ja der Klassiker, das Kind, was zu Hause geschlagen wird, schlägt im Kindergarten auch andere Kinder.
Genau.
Das ist halt einfach dann so. Ja. Ne? Okay, aber das ist ja Alter, krasse Geschichte, Mann. Och. Die kann ich echt nicht, Mann. Richtig krasse Geschichte, leck mich am Arsch. Vor allem mit dem Dolmetscher. Also Wahnsinn. Aber
der hat sich am Ende noch bedankt. Der hat sich am Ende beim Richter bedankt. Weißt du, für was der sich bedankt hat? Dass er im Gefängnis Essen und Trinken bekommen hat.
Alter,
das überlegt mal, das ist für uns völlig normal. Für den in seinem Heimatland ist es nicht normal. Wenn er da ins Gefängnis kommt, sind diese Dinge, die wir als normal empfinden, nicht normal. Das ist sogar in seinem alltäglichen Leben nicht normal, weil da Wasser, Essen und so weiter nicht so verfügbar ist.
Okay, dann möchte ich eine richtig provokante Frage stellen, die haben wir nicht vorbesprochen, Leute. Sollte man dann gar nicht mehr solche Leute nach Deutschland reinlassen, Benni?
Doch, ich meine, dass wir als sehr wohlhabende Gesellschaft diesen Menschen Schutz bieten sollten, aber in gewissen Grenzen. Ich glaube, man muss denen von vornherein klar machen, was hier erlaubt ist und was nicht und vor allen Dingen, welche Konsequenzen es hat. Und das ist genau das Thema, wo wir jetzt dazu kommen mit der Abschiebung. Ich glaube, dass du ganz viele Migranten eigentlich nur unter Kontrolle bekommen kannst, wenn du sagst, wir schieben euch ab, weil das ist das Einzige, was die nicht wollen. Die wollen in diese Länder nicht zurück.
Das, ja, das ist richtig. Also meinst du, zunächst einmal bei der Aufnahme den ganz klar vor Augen führen, pass auf Leute, das sind die Regeln und das ist die Konsequenz. Ohne Wenn und Aber. Sondern genau.
Und das ist ja das, was jetzt die Politik ja auch gerade diskutiert.
Ja.
Dass diese Straftäter einfach abgeschoben werden, auch wieder in diese gefährlichen Länder wie Afghanistan, wo die Taliban herrscht.
Ja.
Und es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders.
Das sehe ich genauso, also gerade die Aufnahme von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten und ähnliches, das ist wichtig, dass das auf der Welt passiert, weil kein Mensch darf sowas widerfahren, wie dem Mandanten da von euch, der ist, was du gerade erzählt hast. Aber es sind tatsächlich die Regeln, glaube ich, erstmal die fehlende Transparenz bei den Regeln. Es fängt ja schon damit an, dass es ja nicht mal selbstverständlich ist, dass du, wenn ein Ausländer eine Anklageschrift oder einen Strafbefehl bekommt, dass der in seiner Sprache übersetzt wird. Ja. Ich weiß nicht, wie es hier in München gehandhabt wird. Ich habe es in NRW kaum erlebt.
Doch, die übersetzen hier.
Ja? Ich habe es in den anderen Bundesländern, das kann ich euch sagen, da wird es kaum wird es da übersetzt. Und wenn man den Leuten...
Aber ich muss sagen, bei den großen Verfahren, bei den kleinen Verfahren bin ich jetzt auch echt unsicher. Da glaube ich auch nicht.
Nee, ne?
Bei den großen, also in den Kapitalverfahren und so, da sehe ich das schon. Weil es immer darum geht, weil sich dann ja die Fristen verzögern, weil das Übersetzen
zu lange dauert.
Aber stimmt, bei den kleinen Sachen haben wir das, also das haben wir allgemein oft. Die Mandanten kommen doch zu uns und sagen, ich habe hier eine Anklage und die verstehen nicht, was da drin steht.
Ja klar, sicher. Heißt im Endeffekt, würdest du sagen, früher Abschiebung, eine Straftat Abschiebung, ganz pauschal?
Schwer zu sagen. Ich glaube, dass man sagen müsste, ab einer gewissen Qualität der Straftat, wenn jetzt einer ohne Führerschein fährt und sonst was. Also so die alltäglichen Dinge, das ist...
Die Allgemeinheit eigentlich nicht.
Ja, genau. Aber wenn es halt wirklich darum geht, Vergewaltigungen, Messerstechereien und so weiter.
Gewaltdelikte,
dass man dann einfach sagt, jetzt nicht, wenn er einmal eine Watschen gibt oder so, weil das ist auch was völlig Normales oder jemanden beleidigt. Aber wenn es halt diese massiven Sachen sind, dass man halt eine Grenze festlegt, alles, was über 2 Jahre Freiheitsstrafe oder ohne Bewährung ist, wird abgeschoben.
Ja, das Ermessen ist ja im Gesetz. Ne? Also ich meine, wenn man sich die auslandsrechtlichen Vorschriften anschaut, das ist ja schon geregelt, relativ. Also ne, dann hast du ja immer die Abwägung Bleibinteresse und Ausweisungsinteresse des Staates. Also welches Interesse ist mehr wert, dass er hier bleiben darf, weil er hat Niederlassungserlaubnis, weil er hat Frau, Kinder, Arbeit, Familie. Mhm. Ne, versus quasi das Interesse daran, dass der deutsche Staat ihm ausweist, weil öffentliche Sicherheit ist gefährdet, weil besonders wichtige Rechtsgüter wurden verletzt und so weiter und so fort. Die Möglichkeit gibt es ja schon. Und vor allen Dingen, was diese Leute nicht mögen und was auch überhaupt nicht richtig ist, immer diese so von oben herab, dieses Autoritäre.
Ja, genau.
Weil diese Leute sich per se, weil die Integration ja nicht funktioniert, per se sich schneller unterdrückt fühlen.
Ja.
Nur vom eigenen Gefühl her. Und wenn man dann jedes Mal hingeht und, keine Ahnung, die 20. Hausdurchsuchung bei einem aus dem sogenannten Clan macht, die ungerechtfertigt ist, weil da wieder irgendeiner was gesagt hat, die vielleicht beim Deutschen nicht so ausgefallen wäre, dann löst das keinen Gedanken daran aus, ich muss was ändern, sondern es ist eh scheißegal, was ich mache, ich bin eh nur der kriminelle Ausländer.
Ja.
Und das Denken schaffen wir in Deutschland gerade nicht, dass die Leute denken, verdammt nochmal, ich bin in einem so schönen Land und ich habe einen Fehler gemacht. Nein, im Gegenteil, die Deutschen unterdrücken mich sowieso, die Polizei hasst mich, die Justiz hasst mich, ich bin eh nur ein Clan, als Beispiel, das ist ein Clan-Mitglied oder ein krimineller Ausländer, Kanake oder was auch immer dann, was ich mache, ist eh egal. Das ist natürlich ganz dramatisch, wenn das Denken einsetzt. Jetzt haben ja zumindest diese Gespräche stattgefunden zwischen Deutschland und Afghanistan, ja angeblich nicht mit dem Taliban. Wurde da verhandelt? Natürlich nicht mit den Taliban. Die haben ja auch nicht das Sagen in dem Land. Ne? Und jetzt hat man gesagt, okay, pass auf, Artikel 3 EMRK, also dieses Verbot der Folter und so. Es war ja so, dass die Afghanen, der Abschiebebescheid war da, die mussten Deutschland verlassen, aber darüber war quasi eine undurchtrennbare Wand, nämlich die Europäische Menschenrechtskonvention, die gesagt hat, ja, ihr müsst gehen, aber praktisch nicht, weil euch droht Folter, euch droht Tod in eurem Land, Verfolgung, was auch immer, unmenschliche Behandlung, deswegen dürft ihr hier bleiben. Jetzt ist dieses Tor ja offen, jetzt haben da die Gespräche stattgefunden, jetzt hat Afghanistan, natürlich nicht die Taliban, versichert, dass den Leuten sowas da nicht droht und jetzt können sie ausgewiesen werden und das machen sie es ja auch. Ich finde, ehrlicherweise, es ist schwer, das jetzt gerade nicht falsch zu verstehen für die Zuhörer, aber eigentlich konsequent. Eigentlich konsequent. Wenn man jetzt nicht sagt, man weist jetzt einen Kaugummi-Dieb aus oder sowas, sondern jemanden, der einen sexuellen Übergriff gemacht hat.
Ja, oder der hier jemanden umgebracht hat.
So, ganz einfach.
Warum soll er hier noch Schutz genießen?
Richtig, eben, genau. Das ist ja genau die Frage.
Genau.
Und wenn es diese Gespräche stattgefunden haben, ich kann sagen, mein Kanzleipartner Dr. Göring, der ist ja Auslandsrechts Experte, ich sage immer, der Beste eigentlich, den es so gibt. Und die Auslandsrechte, was er so gesagt hat in seinem Kollegenkreis, die halten es eigentlich für skandalös, dass die jetzt nach Afghanistan abgeschoben werden, weil die halten das einfach für eine Farce, dass man sagt, da haben auf gar keinen Fall Gespräche mit dem Taliban stattgefunden. Es haben Gespräche stattgefunden, aber die werden da trotzdem gefolgt und trotzdem umgebracht. So, die finden es halt falsch. Ich aus meiner Sicht finde es richtig, weil die Ausweisung letzten Endes die einzig richtige Konsequenz ist. Guck dir Dubai an. Wenn du da was machst, das Land hat es hinbekommen, die schlimmste Strafe in Dubai ist, dass du nicht mehr einreisen darfst in das Land.
Mhm.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Überleg mal.
Ja. Und ich denke, zweiter Punkt, womit du diese illegale Einreise auch vermindern kannst, das muss man auch mal ganz ehrlich benennen, bei uns kriegst du Geld fürs Nichtstun und eine Menge Geld.
Oh ja.
Du kriegst eine Menge Geld als Flüchtling. Das ist für die auch, deswegen ist es ja so ein Paradies. Ich bin der Meinung, klar, die sollen hier alle nicht. Die sollen hier, so die lebenswichtigen Dinge sollen die alles haben. Die sollen ausgestattet werden, die sollen nicht hungern, nicht dursten. Die sollen alles haben. Aber wir geben denen Geld und jetzt dann liest du dann in der Presse und so weiter, dass die mit diesem Geld Urlaub in der Heimat machen.
Ja, krass, ja.
Das kann nicht sein. Und du müsstest halt schauen, dass die hier jetzt nicht Zwangsarbeit oder so, aber wo ist denn das Problem, wenn der hier Geld bekommt, dass man sagt, ihr müsst dafür soziale Dienste machen. Keine Ahnung, dann werden halt gemeinsam am Wochenende Parks Parks gesäubert oder sonstiges. Das ist, ich weiß nicht, ich finde das nicht menschenunwürdig. Wenn in Deutschland Krieg ausbricht und ich mit meiner Familie Schutz suche in, keine Ahnung, USA oder sonst was, und die sagen zu mir, hey, hier habt ihr ein Dach über dem Kopf, von mir aus ist es ein Zelt, und ihr kriegt Essen und Trinken und ihr seid hier sicher, aber ihr müsst hier gewisse Dinge machen, keine Ahnung, die Frau hilft bei der Essensausgabe, der Mann hilft beim Reinigen oder der Mann geht, muss irgendwelche Parks, wo Feiern stattfinden oder sonstiges, helfen beim Saubermachen, wäre ich doch der Erste, der sagt, natürlich.
Klar.
Und wenn ich dann noch dazu, wie hier, Taschengeld bekomme, also für mich ist diese Denkweise, fürs Nicht-Arbeiten Geld zu bekommen, ist für mich pervers.
Ja.
Und da geht es uns zu gut und da wird auch zu viel Geld von unseren Steuergeldern, wenn du schaust, was wir bei den Steuern zahlen, die für sowas rausgeblasen werden. Und wie viele Mandanten haben wir, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wie viele Mandanten haben wir, die nicht arbeiten, Sozialleistungen kassieren und nebenbei durch kriminelle Geschäfte
die verdienen besser als
wir.
Ja.
Eine Menge Geld.
Und dann ist das Nächste, dann ist es eine vierköpfige Familie, sobald die 18 ist, mietet jeder der Kinder nochmal eine eigene Wohnung an, die wird auch vom Staat bezahlt, ist ja gar kein Problem, die sind teilweise dann leer, die sind halt einfach nur da, deswegen haben wir so einen krassen, so einen krassen Wohnungsmangel in Deutschland und dieses fürs Nichtstun Geld bekommen, das ist, es gibt ja auch diese Statistiken, kennst du ja selber, als man dann guckt, wenn eine Familie Teilzeit arbeitet mit Wohngeld, mit Zuschüssen und so, jetzt mal fernab von den Ausländern, oder ein Mann Vollzeit arbeitet, geht es der Familie, die Teilzeit arbeitet, besser, besser in Deutschland und jetzt gerade kommt mir nämlich der Gedanke, wenn du sagst, okay, du kriegst fürs Nichtstun Geld, wie willst du denn eine Struktur lernen? Wie willst du denn dann lernen, dass hier eine feste Struktur und Regeln gelten?
Ja.
Weil du kriegst dafür nichts Geld. Ich meine, warum sollst du denn überhaupt dich an irgendwas hier halten? Mhm. Wenn man die Leute aufnimmt, denen sagen, pass mal auf, das sind die Regeln, das sind die Konsequenzen und du musst jetzt Spargel, wie heißt das? Stechen. Spargel stechen. Man muss dann im Spargel stechen gehen oder Erdbeeren pflücken oder streichen oder irgendwie. Es gibt ja genug. Guck dir mal unsere Baustellen an.
Ja.
Guck dir mal unsere verdammten, das kriegt die Deutschland überhaupt nicht hin. Lass den einen Anstrich von der Fassade machen oder was auch immer. Ich wäre auch glücklich, wenn ich das im Ausland machen könnte. Und dann lernt dieser Mensch eine Struktur. Und
dann ist er auch relativ schnell gezwungen, die Sprache zu lernen.
Sprache zu lernen und ich bin mir ziemlich sicher, auch sehr dankbar. Auch sehr dankbar, weil er dann sieht, ich kriege was, wenn ich was mache.
Ja, und er wird ja dadurch auch wertgeschätzt. Er
das
hat ja dann eine Rolle.
Er
hat ja dann auch eine Rolle in der Gesellschaft.
Ja.
Er tut ja etwas. Und stattdessen bringen wir die in Asylunterkünften unter, wo die nichts machen. Die dürfen ja teilweise ja auch gar nicht arbeiten.
Das ist das Schlimme,
kriegen keine Arbeitserlaubnis. Dann hängen die da mit ihren Familien aus völlig verschiedenen Völkern ständig da aufeinander rum. Ist doch klar, dass es Konflikte gibt und so weiter. Und Unzufriedenheit. Und ich meine, wir haben da Leute, die auch herkommen. Das sind ja nicht nur die einfachen Leute. Da kommen aus Syrien oder sonst was. Da kommen Ärzte, Professoren und so weiter. Die wollen ja sogar was machen.
Ja,
die wollen ja sogar und dürfen nicht. Und das kann irgendwo nicht sein. Und da glaube ich, da kann man ganz viel machen.
Lass uns noch mal kurz einen Punkt zum Ende der Folge hier ganz kurz thematisieren. Und zwar, du hast gerade gesagt, der Rechtsruck, der durch die Medien kommt und viele Parteien jetzt auch damit wieder damit werben, mehr oder weniger, dass du stolz darauf sein kannst, Deutscher zu sein. Ich möchte dazu mal sagen, wie gesagt, ich komme aus Marx und ich glaube, wir waren 3 Deutsche in der Abi-Klasse. Und ich habe es halt natürlich gemerkt, dass du einfach niemals sagen darfst, dass Deutschland ein schönes Land ist, du darfst kein Deutscher sein und du darfst es ja einfach nicht mehr sagen, weil bist du Corona-Leugner, bist du Nazi. Bist du ein Bauer, der auf der Straße demonstriert, bist du, du bist ja eigentlich immer, wenn du anders denkst, wirst du ja in diese rechte Schiene gerutscht, die ja dann ganz hundertprozentig falsch ist.
Ja.
Aber es muss ja auch mal irgendwann klappen, dass wir einen Nationalstolz haben, ohne direkt in diese rechte Ecke gedrängt zu werden. Das ist doch überhaupt nichts Verwerfliches, finde ich.
Da habe ich neulich gelesen, und das ist echt spannend, dass uns deswegen Amerika so weit voraus ist, weil die Migranten da stolz sind, wenn sie die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen. Die sind da stolz darauf, ich bin jetzt Amerikaner. Und wie ist es denn bei uns, wenn du Leute mit Migrationshintergrund fragst, unsere Mandanten, sei es, ist jetzt egal, ob sie komplett Ausländer sind oder ob sie einen deutschen Pass haben und einfach einen Migrationshintergrund haben, wenn du die fragst, was sind sie? Der sagt in den seltensten Fällen, ich bin Deutscher. Was sagt er denn? Ich bin Türke, ich bin Afghaner, ich bin Syrer, ich bin Serbe. ich bin Italiener. Auch wenn der eine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ja, klar. Weil, und in diesen Ländern wird es ja gelebt. Geh mal in die Türkei, da hängt an jedem zweiten Haus gefühlt eine türkische Flagge. Wenn du das hier machst, dann heißt es, bist ein Nazi, so eine Art.
Na klar.
Und das verstehe ich nicht. Warum kann man denn hier nicht stolz drauf sein? Ja. Man kann stolz drauf sein. Das heißt aber, stolz aufs eigene Land heißt nicht, dass du ausländerfeindlich bist. Im Gegenteil.
Ja, genau.
Überhaupt nicht.
Ja, eben.
Jeder kann doch auf sein Land und auf seine Herkunft und auf seine Religion stolz sein. Aber jeder soll den anderen lassen, wie er ist.
Ja, ich glaube, das ist genau so ein Punkt, wo die Politik und auch die gezielten Medienberichte, die teilweise auch davon gelenkt sind, einfach mal aufhören, so krass zu berichten, wenn es mal jemanden gibt, der vielleicht so eine Meinung hat und sagt, Deutschland ist ein geiles Land, ist ein schönes, wunderschön hier, dass man ihn direkt in diese Ecke drängt. Aber das muss man auch öffentlich sagen können. Dass ich glaube, wenn vielleicht auch mal, guck dir mal Trump an. Make America great again. Überleg mal.
Das würdest du
unterschreiben. Überleg mal, Scholz wird sich hinstellen und wird sagen, ich mache Deutschland wieder groß.
Ja.
Alter Schwede.
Hast du ein Problem?
Alter Schwede.
Ja.
Und du hast gerade auch nochmal die Straftaten angesprochen, gerade von den Leuten mit Migrationshintergrund, die teilweise aufgrund dem anderen Bezug zu Gewalt häufig so ganz krass sind und für uns so wenig nachvollziehbar. Stichwort Messerstechereien, die ja unfassbar viel. Also ich sag dir, mittlerweile habe ich mehr Messerstechereien als Faustkämpfe bei einer Schlägerei. Ja. Das ist völlig krank. Das ist so ein Thema, auch gerade bei den Messerschereien, die ja dann auch tödlich enden oder auch Schüsse, die tödlich enden, ist das Thema für die nächste Folge, nämlich genau Mordverfahren, die wir so vertreten.
Wie ist es, einen Mörder zu vertreten?
Wie ganz, ist es, ganz spannend. Einen Mörder zu vertreten?
Das wird man eigentlich am häufigsten gefragt.
Genau,
wie gehst
genau.
du da mit deinem Gewissen um? Was ist das für ein Mensch? Hast du Angst vor dem?
Ja, dazu sage ich was in der nächsten Folge. Wir sind am Ende, also dieses Thema war jetzt ein bisschen hart, ein bisschen spannend, würde ich sagen. Nicht spannend.
Aber da werden wir nochmal weiter drauf.
Ja, 100%. Aber lass uns darüber mal diskutieren. Gerne auch hier, wie gesagt, bei Fragen, Anregungen könnt ihr uns immer wieder schreiben. Wir danken euch allen natürlich fürs Zuschauen und Zuhören. Zuschauen leider nicht, sonst würden die diese krasse Location gar sehen. Aber wir haben sie auch auf Video, vielleicht veröffentlichen wir auch mal alle Videos, wer weiß. Ich würde sagen, ja, Benni, wie immer, Mashallah, eine krasse Folge, die wir hier abgeliefert haben, oder?
Inshallah, bis zum nächsten Mal. Alter, hast du gesehen heute früh in der Zeitung? In der Bild-Zeitung, hast du gesehen?
Den Artikel mit dem Geldtransporter?
Die Bild-Zeitung hat einfach unsere Instagram-Accounts gestalkt.
Ja, krass, ne? Ja, voll, wie wir den Tatort besichtigt haben, ne?
Ja.
Das ist krass.
Ja, die haben die Fotos davon reingemacht.
Die leben natürlich auch nicht mehr hinterm Berg. Ich glaube schon, dass auch gerade auch so Behörden und dass die alle so schon auch da auf den sozialen Netzwerken, auch von uns Verteidigern unterwegs sind. Ich würde es genauso machen, ehrlich gesagt.
Und die Zeitung weiß ja, dass wir immer spannende Fälle haben.
Ja, klar.
Aber da werden wir auch noch eine mega Podcast-Folge drüber machen.
Der Fall wird aber auch krass.
Dieser Raubüberfall.
Das wird ein Freispruch. Es muss.
Also wenn es ein rechtsstaatliches Verfahren wird, dann muss es eigentlich ein Freispruch sein, ja.
Okay, nee, ich freue mich auf den nächsten Dreh. Wir sehen uns. Ciao, ciao.